Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Media and Sports heißt die Serie, die dienstags immer online geht. Books and Sports gibt's am Freitag. Hallo zur Ausgabe 28. Das ist ein richtiges Crossover, wie das so schön neudeutsch heißt. Oder ganz einfach, hallo zu Media and Books. Denn für Medien stehen alle drei Gäste heute. Zum einen der Mann, der Wetten, dass als Regisseur zu einer der erfolgreichsten Shows auf der Welt gemacht hat. Bin höllisch stolz, dass er dabei ist, Holm Dressler.
Hallihallo, okay, fängt prima an. Bitte weiter so.
Derjenige, der versucht hat, dort seine Promis auf die Couch zu setzen, ist der zweite im Bunde, der Künstleragent Jürgen Evers.
Hallo.
Die dritte im Bunde ist die, die dann überall das schreibt, was die Promis auf der Couch gesagt haben und gemacht haben. Hallo Christina Hortenbach.
Ja, hallöchen, genau, das stimmt. Ich bin nicht die am roten Teppich, ich bin die daneben.
Promi-Reporterin bist du, das klingt ja so ein bisschen nach Paparazzo und nach Goldenem Blatt.
Nein.
Das ist es aber nicht.
Nee, ich versuche das schon seriös zu machen und ich denke mir auch gar nichts aus. Also was ich berichte, das stimmt. Und wenn ich mal an ein Interview nicht komme, dann denke ich mir immer, Mensch, dann erzähle ich einfach so, wie es war. Das kann ja eigentlich viel interessanter sein. Also als ich Veronika Ferres mal nicht bekommen habe, weil die immer gesagt hat, ich esse jetzt. Jetzt unterhalte ich mich gerade. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf ein Interview. Dann habe ich das einfach so im Radio erzählt. Könnte vielleicht lustiger sein.
Also speziell zu Veronika kann ich da nichts Negatives beitragen. Ich kenne sie natürlich von ihren Anfängen von Stonk und als Lebensgefährtin von Helmut Dietl, haben die auch beide zu Hause besucht. Nein, also zu ihr hatte ich immer ganz, ganz großartige Beziehungen. Aber ich kenne natürlich andere Zickendrähte, weibliche und männliche, nationale wie internationale. Und mit denen hatte ich auch schon meine Kämpfe, auch während den Wetten, dass Sendungen, wenn sie auf der Couch auf einmal irgendwelche Sonderwünsche hatten und ich da zwischen Thomas oder wenn Frank moderiert hat, dann immer vermitteln musste und das immer während eines Showteils. Ich hatte immer 3:30 Zeit, die Probleme zu lösen während der Show.
Oh Gott. Ich muss auch sagen, Veronika Ferres zu ihren Ehren, die ist auch sehr viel entspannter geworden in den letzten Jahren. Also die letzten Male, da hat sie wirklich von sich aus auch gesprochen und war sehr, sehr reizend. Die lernen einen dann ja auch im Laufe der Jahre kennen, die Promis. Und ich glaube, dann wissen sie, ach Mensch, die macht das jetzt nicht nur einmal, die ist wirklich von dem Sender und die meint es wirklich gut und die will wirklich was wissen. Und dann geht das meistens. Also die meisten sind auch wirklich freundlich.
Über welchen Sender reden wir? Und dann nur noch ganz schnell so für die Jüngeren, die uns hören. Also Thomas ist der berühmte Thomas Gottschalk, den ihr tatsächlich alle auch schon auf ProSieben gesehen habt. Und Frank Elstner ist der, der es tatsächlich dann ja auch zu YouTube geschafft hat zuletzt. Also über welchen Sender reden wir, Christina?
Ich bin beim Südwestrundfunk, bei SWR3, mache aber auch was, den wöchentlichen Promi-Klatsch am Samstag bei SWR4, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und ich bin einmal die Woche am Freitag in der schönen Sendung Kaffee oder Tee im SWR-Fernsehen. Und während der Nachmittags der Sonntagskuchen gebacken wird, erzähle ich was über die Promis der Woche.
Und Jürgen schreibt jetzt gerade eifrig mit und will die Telefonnummer haben, damit er da seine ganzen Klienten auf die Couch setzen kann.
Du, wir sind uns, glaube ich, gar nicht über den Weg gelaufen, wir beide. Name sagt mir natürlich was, aber...
Nee. Aber ich rufe schon mal an und sage, wir hätten gern den und den im Interview, was immer dann schwierig wird, wenn der Promi oder die Promi-Frau gerade kein Buch veröffentlicht hat, gerade keine neue Sendung hat, wenn es einfach nur so außer der Reihe ist, dann haben die ja meistens keine Zeit. Aber dann sind so nette Agenten da und sagen, ich guck mal, das kriegen wir hin.
Genau. So sehe ich auch meine Aufgabe. Ich meine, klar wollen wir alle irgendwas promoten, Bücher, Filme. Platten, damals CDs. Natürlich wartet man immer auf den richtigen Zeitpunkt, aber es gibt manchmal auch Anlässe, wo ich einfach dann glaube, dass viele Künstler Nein sagen, aber im Grunde dann sagen, eigentlich könnte ich schon was dazu sagen. Deshalb meine ich auch, unser Job, euch dann die Leute zu vermitteln.
Genau. Ja, wir ist ja auch umgekehrt der Fall. Wir rufen ja auch bei euch an, wenn wir Spezialwünsche haben. Das heißt, dass wir Laudatorinnen brauchen oder sonst was. Ich erinnere mich eben an Jürgen Evers. Da haben wir miteinander Kontakt gehabt, Jürgen, als ich als Gastproduzent Weihnachten mal die Sendung Riverboat vom MDR produziert habe und die Andrea Kiebel dann eine der Moderatoren war. Da hast du vermittelt uns ein Mittagessen in Berlin.
Genau.
Wir uns kennenlernen.
Stimmt, da haben wir uns kennengelernt, wobei dein Name war mir natürlich schon die ganze Zeit ein Begriff, aber genau, die Kiwi hatten wir damals, ich war das vor ihrer Zeit bei Riverboat oder dann?
Nee, es war zum Einstieg von der Kiwi, vom Hochbau und dem Kachelmann, von dem Trio. Da bin ich als Gastproduzent eingestiegen und ich wollte alle, also den Hofer kannte ich persönlich, aber die Kiwi und den Kachelmann nicht. Und die Kiwi, da habe ich bei dir angeklopft, wann mal ein Mittagessen möglich ist und das hast du dann auch vermittelt.
Siehst du, freut mich.
Kick-Management steht ja auch so ein bisschen für das Sports heute und Jürgen ist auch noch Fortuna Düsseldorf-Fan. Als ich das einem erzählt habe, dass das für Sports steht, sagte der dann direkt, naja, so ist es ja nicht. Aber das nur nebenbei. Also Holm und Jürgen kennen sich, haben wir jetzt schon gemerkt. Christina, kennst du Holm auch? Kennt ihr euch auch persönlich?
Persönlich nicht, nee, aber ich kenne ihn natürlich vom Namen her und also durch Gottschalk. Er war immer der Mann hinter Gottschalk und Thomas Gottschalk, den habe ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, also ich kann es wirklich sagen, verfolgt. So fühlt er sich nämlich von mir, glaube ich. Ich glaube, Promi-Reporter hat er mir mal geschrieben, mag er nicht so, er sei allergisch gegen Zitronengras, Ziegenkäse und Promi-Reporter und deswegen habe ich auch mal ein Interview zu seinem Geburtstag nicht bekommen. Zu seinem Buch klappte es dann doch, aber ich habe mit einer Kollegin immer hinter den Kulissen von Wetten, dass kleine Stücke gemacht und berichtet für SWR3 damals. Und da sind wir immer dann den Promis dann auf den Fersen gewesen und fanden das ganz toll. Und daher kenne ich den Thomas Gottschalk halt und dadurch halt auch irgendwie hatte ich immer Holm Dressler im Kopf.
Ja, wie uns verbindet Baden-Baden. Also ich habe meine ersten Anfänge ja beim SWR oder SWF damals in Baden-Baden gemacht. Telespiele, auf los geht's los, Montagsmaler. Also der ganze Schwung sozusagen Elstner und Gottschalk. Und da habe ich in Baden-Baden gelebt, weil ich da fest angestellt war.
Welche Straße?
Bremersbergstraße.
Ja, da wohne ich auch. Da wohne ich auch nicht weit vom Funk. Nachbarin. Ich will ja nicht zu weit laufen.
Genau, so
war's. Als ich letztens Thomas Gottschalk interviewt habe zu seiner neuen Sendung, nochmal 18 im SWR, da hat er auch gesagt, hier gegenüber im Studio, da war ich doch schon, hier schließt sich der Kreis, Telespiele, genau.
Genau.
Und ich so, das war zwar vor meiner Zeit irgendwie, aber ist doch schön. Ja, in Baden-Baden trifft sich alles. Ist lustig. Frank Elstner wohnt ja auch um die Ecke.
Ja, absolut. Und ich komme bald wieder nach Baden-Baden. Ich habe es vor in 3-4 Jahren von dem Ammersee zu verlassen mit meiner Frau.
Ehrlich?
Und zurück zu den Wurzeln meiner Frau, die in Rastatt geboren ist. Und dann wollen wir mal irgendwo Richtung Elsass in der Nähe, aber noch auf badischer Seite und sowas suchen.
Ach, wunderbar. Ja, essen kann man gut und trinken kann man noch besser, aber der letzte Bus fährt um 18.30 Uhr. Das sage ich nur.
Im Alter isst man ja auch früher.
Ja,
genau. Entschuldigung, das war jetzt gemein. Einmal wollte ich auch gemein sein. Ich finde das faszinierend am Podcast. Du musst ja erstmal damit klarkommen und den Leuten eigentlich immer sagen, Mensch, ihr könnt euch auch miteinander unterhalten, obwohl ihr euch jetzt gar nicht seht.
Ja, wir sind ja wahrscheinlich alle neugierig auf andere Leute, ne? Oder kommunikativ. Und wenn ich einen Promi treffe, da muss man ja auch oft das Eis erstmal brechen. Also da muss man, ich hatte schon mal, also Klaus-Maria Brandauer, vor dem habe ich ja wirklich hohen Respekt gehabt und dachte, oh Gott, ich darf den treffen. Der hat einen Preis bekommen. Und dann sah ich, oder der war ja auch berüchtigt dafür, dass er auch schon mal irgendwie ein Interview verlassen hat. Und dann sah ich, wie der Interviewer vor mir, so ein junger Mann, wie der dann irgendwie vorzeitig da auch seinen Platz verließ und wie er sagte, ach, da habe ich keine Lust auf diese Frage. Und dann dachte ich, oh Gott, und jetzt komme ich, Hilfe. Und dann habe ich aber gehört, wie der Klaus-Maria Brandauer einen Wein geordert hat. Er hätte gern Weißwein. Und dann habe ich gesagt, ach, Sie mögen auch gerne Weißwein hier aus dem Badischen. Ich komme ja gerade aus Baden-Baden. Und da hatte ich ihn. Dann lief das Interview. Und da dachte ich, oh Gott, man muss einfach nur zuhören.
Ja.
Das wäre eigentlich, weil wir gerade auch ja heute von Büchern sprechen, das wäre doch mal sowas wie, es gibt ja so dauernd so Ratgeber-Tipps, so wie man irgendwie ganz geschickte Dinge macht oder repariert oder wie auch immer. Aber das wäre doch, wie knacke ich einen Promi, so Ratgeber-Tipps.
Ich habe schon angefangen, ein Promi-Buch zu schreiben, das war meine erste Buchidee und habe wirklich mal sämtliche Begebenheiten so aufgeschrieben, die mir noch eingefallen sind, wie es anfing, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht beim Bambi, früher bei Wetten, dass oder bei der Goldenen Kammer. Kamera oder Berlinale, wo ich überall war. Und dann hieß es von einigen Verlagen, also das sei schwierig mit den Promis, wenn ich dann halt erzähle, wie es war. Dann habe ich gesagt, ich habe alles auf Band, was sie gesagt haben und wie es so war. Aber daran arbeite ich noch. Ich bin noch nicht fertig.
Na gut, ja, ich meine so richtig ein Tipp, so dreimal, so einmal eins so.
Ja,
wie knacke ich Brandauer? Das ist doch zum Beispiel man nehme.
Ja, ja.
Ist ja auch mal ein Titel, wie knacke ich Brandauer, wobei musst du halt eher so dann runterbrechen, wenn du jetzt die 20, 25-Jährigen erreichen willst, dann musst du eher.
Na gut, wie knacke ich Billie Eilish? Ist doch auch okay.
Ja, die hatte ich
nicht. Holm, du hast ja eben schon mal so die Zicken, also Zicke kann ja sowohl männlich als auch weiblich sein, da fehlt irgendwie immer noch die Form. Angesprochen, wer eine, die du verraten kannst oder einen, den du verraten kannst?
Ja, also da gibt es tatsächlich einige. Also das hat auch gar nichts mit der Größe oder Bedeutsamkeit des Stars zu tun. Mhm. Es wäre zwar schön zu sagen, ja, die ganz Großen haben keine Macken. Das ist natürlich nicht so. Auch ich kenne ganz Große, die auch ganz große Macken haben oder umgekehrt, welche, die im Anlauf sind und völlig handzahm. Also der immer den Vogel abschießt, ist für mich Elton John. Der ist sowas zu wie unzuverlässig, habe ich den, also keinen anderen zweiten erlebt und trotzdem laden wir ihn immer wieder ein, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und eines von vielen Beispielen war eben auch bei Wetten, dass, da hatten wir ihn eingeladen und das war noch die Zeit, als wir große Bühnenbilder zu jedem Song bauten, also wie im Theater, richtig aufwendig. Da war nichts mit LED-Wänden oder Licht. Licht schon, aber keine LED-Wänden, sondern aufwendige Theaterbühnen.
Von dem einen Künstler.
Für den einen Künstler, nur für den einen Song.
Ja, und von dem einen bestimmten Mann, der hat die gebaut, ne?
Ja, von genau. Ja gut, das war unser Bühnenbildner Pitt Fischer.
Richtig.
Der Ehemann von der Nicole Hesters, leider verstorben, Pitt Fischer. Und ja, und da war es eben auch so, und wir wussten natürlich, dass auch der Elton John das sehen will, aber das hatten wir alles vorher abgesprochen, das war auch nicht das Problem. Der kam sogar am Freitag zu den Proben, was völlig außergewöhnlich ist für Stars dieser Größe, die meisten kommen Samstag. Wir hatten prima geprobt, er war guter Laune und sage ich, ja, was ist denn hier los? Der Elton ist ja ganz anderer geworden, als ich ihn in anderen Gelegenheiten kannte. Dann am nächsten Morgen, wir wohnen im selben Hotel, sehe ich ihn am Frühstück völlig ganz normal am Frühstücksraum mit allen anderen Hotelgästen, also nicht irgendwo auf der Suite, und hatte da eine Promoterin dabei. Und da habe ich noch gesagt, hi, geil. Und der schlürfte da gerade sein gekochtes Ei und winkte zurück. Und ich war guter Dinge. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe an dem Abend oder an dem Morgen. Denn am Abend war er nicht da. Das heißt, er ist nach dem lieben Gruß, hat er seine Koffer gepackt, ist ausgecheckt, mit seinem Privatflieger zurück nach England geflogen. Und daraus entwickelte sich immer später der Spruch, den Elton hat sein Frühstücksei nicht geschmeckt. Ja. Was aber letztes war, warum es war, weiß ich nicht. Und wir haben uns so geärgert, dann habe ich dem Thomas gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, wir haben so ein großes Bühnenbild gebaut. Wir haben ja ein Lichtdubel, das gibt es bei diesen großen Shows, die einfach die großen Stars dubeln, für die Proben, für die Kameraproben. Und dann gesagt, wir setzen in der Live-Sendung das Lichtdubel hinter den Flügel. Und du fängst mit deiner ganz normalen Moderation an und so richtig aufwendig und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und hier ist Elton John. Wir beginnen in der ganz Totale und fahren langsam ran und je näher wir kommen, entdecken die Zuschauer, es ist gar nicht Elton. Und wenn wir ganz nah dran sind, brechen wir ab und du erzählst, was hier los war. Und diese Retourkutsche, die haben wir uns damals wirklich gegönnt.
Ach toll.
Und gab es Reaktionen?
Nein, gab es nicht. Er hat das, glaube ich, natürlich nicht mitbekommen. Und die Plattenfirma war ja auch außer sich. Sie hat sich ja auch geärgert, denn sie hat sich eher gefreut, denn sie hatten 20 Sekunden des Songs, der promotet werden sollte.
Gibt es sowas heute noch, Jürgen?
Es gibt Künstler mit Sicherheit, die ihre Allüren haben, die ihren Stellenwert haben wollen. Also es ist ganz bekannt auch, dass man so bunte Tourneen macht mit Musikkünstlern. Der Letzte ist immer so, das ist der Stargast. Und dann kämpfen sie alle darum, Letzter zu sein. Und dann danach kommt meistens noch das Finale. Und wenn einer nicht der Letzte ist und fühlt sich aber trotzdem berufen, Letzter sein zu müssen, dann ist es schon oftmals so, dass die Bühne halb leer ist, dann hauen die schon vorher ab. Das ist jetzt im Kleinen und das gibt es auch im Großen immer noch, weil die einfach ein gewisses Standesdrückel haben und glauben, sie sind was, manchmal was Besseres.
Ich hätte mal eine Frage an den Jürgen. Gibt es eigentlich Promis, die Sie nicht annehmen, weil die halt zu schwierig sind, nach dem Motto, das tun wir uns nicht an?
Ganz kurz also, dazwischen, Christina, im Podcast wird geduzt, das habe ich gelernt, weil wir dann ja alle so hip sind. Ja.
Du Jürgen, Christine. Wie ist denn das mit den Promis?
es gibt welche, die den alten gewisser Ruf voraus. Und selbst wenn man dann, ich bin jetzt auch schon, ich weiß nicht, seit Anfang der Mitte der 80er Jahre dabei, wenn du dann irgendwie Leute kennenlernst und du weißt irgendwie auch im Umgang, wenn man sie mal trifft, so Backstage und ach, und weißt du von verschiedenen Leuten, damals von Plattenfirmen, die dann erzählen, um Gottes Willen, habe ich schon Leute angenommen und dann hat sich das wirklich bewahrheitet, dass die wirklich also dich da nach Strich und Faden, Anführungszeichen, verarscht haben. Und deshalb bin ich heute so weit, dass ich sage, man checkt erstmal so gewisse Größenordnungen. Das muss man natürlich auch mit seinem Gewissen vereinbaren können, weil ich natürlich am Ende des Tages auch Kaufmann bin. Ob man sich dann bis zum gewissen Grade in Anführungszeichen das Licht führen lässt und weiß das auch. Oder ob man sagt, nee, das tue ich mir und vor allem meinen Mitarbeitern nicht an.
Ja, okay.
Wie viele Mitarbeiter hast du?
Wir sind mittlerweile so zu 10. 2 Büros in Köln und ein Büro in Köln, eins in Berlin.
Im Rheinland gibt es ja den schönen Ausdruck Schmierlapp. Ist ein Künstleragent sowas wie ein Spielerberater? Hashtag Schmierlapp.
Ich
darf das, ne?
Ja, du darfst es sagen. Nein, wir kennen uns, sind beide Rheinländer, kommen aus der gleichen Stadt.
Ich auch.
Also, du auch?
Ich bin auch eine Rheinländerin. Auch? Ich komme aus Born. Ich sitze gerade in Rheinbach.
In Rheinbach, ja, da wohnte meine Ex- oder noch, ne, klar, wieder Klientin Jenny Elvers, die
richtig
da gewohnt hat, genau.
Das habe ich auch letztes Mal gesagt, ja, das nur am Rande.
Ja, genau. Schmierlapp ist so ein Begriff, wo man sagt, naja, also die geben dir hier die Hand und dann hast du irgendwie anstatt 5 Finger hinter nur noch 4. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist eigentlich zu beraten, so verstehe ich das zumindest bei seriösen Agenturen, zu beraten und am Ende des Tages, glaube ich, das Geld, was du in diesem Spielerbereich bei Fußballern verdienst, als Spielerberater ist, steht für mich in keinerlei Relation zu dem, was da geleistet wird. Nochmal, das kritisiere ich nicht, aber es ist halt für normale Agenten, so wie wir, ist das kaum nachvollziehbar, was da teilweise an Geldern gezahlt wird.
Holm, hast du auch Erfahrung mit jetzt, also nehmen wir von mir aus, gab es ja auch schon damals zu Wetten, dass Zeiten, da saß ja auch dann und wann mal der eine oder andere Sportler. Hast du auch mal mit so Agenten im Clinch gelegen oder waren die alle so nett wie Jürgen?
Na, also ich muss dann tatsächlich überlegen, also im Grunde genommen erinnere ich mich an eigentlich immer sehr gute Zusammenarbeit, ob mit Kick oder anderen Agenten, weil wir saßen irgendwo immer im selben Boot. Wir wollten, dass er eine gute Performance abliefert, wir wollten, dass es eine gute Sendung wird und wir wollten, dass dann anschließend die Presse gut drüber gesprochen hat. Das heißt, wir saßen in einem Boot, wir waren immer Partner. So habe ich es auch gesehen in den Inszenierungen, so habe ich es auch gesehen in den Vorbereitungen, denn auch wir haben ja nie das Geld gezahlt, was tatsächlich die Künstler gekostet haben, die zu uns kamen, egal ob deutsch oder international. Wir haben immer die Verträge mit den Agenten und mit den Agenturen gemacht oder mit den Filmfirmen, wenn es um Filmstars ging, Konzertagenturen, zur Verfügungstellung von, hieß dann immer. Dann haben wir uns auf eine Pauschale geeinigt, die, ja, lass mich so, damals vielleicht 10.000 Mark war. De facto hat das aber das Vielfache gekostet, weil ja die Künstler immer mit großer Entourage gekommen sind und wir natürlich auch hinter den Kulissen Stress hatten mit Garderobenausgestaltungen, die dann Wasser aus Lourdes wollten und besondere Chrysanthemen aus Rom. Und wir haben tatsächlich auch alles versucht, das hinzubekommen, mit dem Ergebnis, dass dann meistens die, das verlangt haben, gar nicht in ihre Garderoben gegangen sind. So. Und aber auch da waren wir alle der Ohnmacht nahe, aber zusammen mit den Agenten eigentlich.
Ja. Ne, aber wir hatten hatten was Schönes zu erzählen über die Chrysanthemen im Radio. Das waren dann die Highlights für uns.
Oft waren, wenn es Diskussionen gab, nenne ich mal, war es einfach, dass jetzt natürlich die Promotion ja einerseits auch der Motor war, dass Gäste zu uns kommen. Das heißt, sie durften Promotion machen, ganz offen, für Filmwerben, für eine DVD, für eine CD, für eine Tournee. Und wir aber immer natürlich das trotzdem öffentlich-rechtlichen Rahmen gesehen werden mussten. Das heißt, Promotion ja, aber nicht zu viel. Und wenn es Diskussionen gab, dann sozusagen bis wohin und ab wann ist es too much, da erinnere ich mich auch an eine Wahnsinnsgeschehene gleich am Anfang von Wetten, dass mit Frank Elstner noch, der eben gesagt hat, bei mir wird nicht geworben. Ich lehne das ab, dass Gäste nur kommen, wenn sie irgendwo was werben wollen. Aber irgendwann gab es die Chance, Richard Gere zu bekommen. Aber nur für einen Filmausschnitt natürlich. Und Frank war völlig dagegen. Nein, dann will ich den Gere nicht. Und ich habe gekämpft und gesagt, den können wir nicht von der Bettkante stoßen, den müssen wir einladen. Und dann habe ich wirklich so ein Spiel gespielt, dass ich dem Management von Richard Gere alles zugesagt habe, was da erwartet und verlangt wurde, und dem Frank habe ich das Gegenteil erzählt. Mach dir keine Sorgen, der kommt so. So. Und die Sendung kam näher und näher und sie fing dann auch gut an und wir hatten einen gut gelaunten Richard Gere auf der Couch und auch einen gut gelaunten Frank. Aber irgendwann merkten die beiden, also der Frank merkte, dass der Richard Gere unruhig wurde, weil eben der gar nicht auf den Film zu sprechen kam. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt wieder meine 3 Minuten 30 Showteil da vermitteln. Da bin ich dann zum Frank gesagt, pass auf, lass uns doch jetzt eine Minute einen Filmausschnitt zeigen und so weiter. Nein, auf keinen Fall. Und dann bin ich zum Gere in Englisch und sage, wäre es möglich, einfach über den Film zu sprechen und keinen Filmausschnitt zu zeigen. Also ich merkte, da war nichts machbar. Und der Gere hat gesagt, ich stehe auf. Ich stehe hier in der Live-Sendung auf und gehe. Und ich gehe nicht freundlich. Dann bin ich wieder zum Frank und gesagt, pass auf, jetzt müssen wir einfach, du musst jetzt kurz einen Film zeigen und der Richard Gere wird trotzdem gehen. Aber wir behaupten einfach, dass er zum Flieger muss. Weil, und das war leider für, das, so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin zum Gere und gesagt, pass auf, wir zeigen Filmausschnitt und danach bedauern sie das Ganze, dass sie jetzt zum Flieger müssen. Nicht wissend, dass das auf einmal eine Blaupause war für alle Stars, die nach ihm Richard Gere kamen. Alle mussten zum Flieger, denn keiner wollte bis zum Schluss auf der Couch sitzen. So haben wir uns dann selbst ein Eigentor geschossen.
Oh je, aber Richard Gere ist ein Netter, ne?
Ja, also er war im Vorfeld, aber da natürlich, da habe ich auch kein richtiges schönes Spiel gespielt, weil ich dann irgendwo noch im Übermut des Jungredakteurs dachte, dass irgendwie regelt sich das.
Oh je.
Werbung ist irgendwie ein gutes Stichwort. Ein ganz gutes. Tja, so ist das. Könnt ihr euch jetzt überlegen. Damals hat Holm Dressler mit Wetten, dass 28 Millionen Zuschauer geholt und die Leute durften Werbung machen. Was glaubt ihr jetzt, was ich den dreien hier zahlen muss, damit die zu mir kommen? Einmal 28 Millionen Downloads, dann kannst du dich wahrscheinlich als Podcaster zur Ruhe setzen. Jürgen, Werbung. Ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt irgendwie versuchst, einen unterzubringen.
Naja, es ist halt, das gibt halt, und das ist halt so jetzt auch im Zeitalter der privaten Sender, dort ein bisschen einfacher, als wenn du in den öffentlichen gehst. Öffentlich-rechtlich. Ich vertrete ja auch nicht nur Künstler, die auftreten, sondern auch Moderatoren. Und da gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz strikte Regeln, wenn wir Moderatoren haben, die Köche sind oder Ärzte sind. Ärzte haben sowieso noch ein eigenes Standesdünkel, die dürfen eh keine Werbung für Produkte machen, aber da gibt es schon mal Köche, die gerne mal Kooperationen eingehen oder andersrum, wo die Wirtschaft gerne Kooperationen eingeht, als Nudelhersteller oder als Butterhersteller oder was auch immer. Und sagen dann, Mensch, immer super, kümmer dich, du machst jetzt mal Werbung für. Das ist alles quasi untersagt. Das ist halt, hat auch alles einen guten Grund, wie ich finde. Aber das ist natürlich immer so, du bringst ja keinen Künstler mit einem Produkt in einen rein. Es sei denn, es ist ein eigenes Produkt, ein Buch, es ist ein Titel oder es ist ein Film. Dann hast du auch immer meistens sehr Redakteure, die das verstehen und auch sagen, klar, also wir hätten gern den Künstler, er will jetzt dazu sein Buch promoten. Das kennt Holm halt auch. Das ist das normale Geschäft.
Richtig, und gerade bei Moderatoren im Nachrichtenbereich, die ihr ja auch vertritt, da ist es eben wirklich ein Problem, wenn die auch nur in Annäherung von irgendwelchen Werbegeschichten gibt. Das ist nicht ganz so einfach. Apropos Werbung, ich wollte gerade an was denken. Der Thomas hat ja für Haribo Werbung gemacht. Als Gag und gar nicht als Werbung gedacht, auf dem Tisch Gummibärchen gehabt, eben auf der vor der Wetten-das-Couch Gummibärchen. Und dann hat das der Chef von Haribo gesehen und hat gesagt, Mensch, dann können wir vielleicht diese gesamte Show Wetten, das als Head-Sponsor unterstützen, so die berühmten 7 Sekunden Haribo wünscht Grundunterhaltung mit und am Ende das war, Wetten, das präsentiert von Haribo. Und dann haben die mit dem ZDF tatsächlich diesen Deal gemacht, dass Haribo Head-Sponsor wird. Und prompt mussten wir die Gummibärchen wegnehmen vom Tisch. Ach. Der Head-Sponsor darf nicht in der Sendung mit eigenen Produkten irgendwie in Erscheinung treten. Und das konnte der Haribo gar nicht verstehen, ja. Weil das war ja für ihn der Anlass, sozusagen. Ja. Und prompt war Head-Sponsor, zack, waren die Gummibärchen weg.
Das war damals großes Thema, ja.
Und die ersten, die sich dann drauf stürzen, sind dann halt die Reporter. Wie weit gehst du, Christina, jetzt, wenn ich sage, mit den Promis ins Bett, dann weißt du hoffentlich, wie ich das meine.
Ich mache mich nicht gemein mit ihnen. Also es gibt ja, das höchste der Gefühle ist, dass ich schon mal ein Selfie mit Menschen mache, das aber auch eigentlich nur zu dem Zweck, dass ich das hinterher im Fernsehen immer zeige, dann wissen die Zuschauer, ich war wirklich da, aber nee, ich lasse mich da auch nicht so gerne einspannen von denen, das ist bei SWR 3 auch ganz klar oder überhaupt beim SWR, das ist ein schmaler Grat mit Werbung machen und so weiter. Aber es gibt natürlich Leute, die kriegst du dann nur, ja, es ist schwierig. Aber ich sage immer, nee, ich bin Journalist und ich berichte und das objektiv und ja.
Du hast ja auch Restauranttipps, da wollte ich eben schon, als Holm gesagt hat, er zieht da jetzt wieder in die Ecke, wollte ich sagen, gib doch Holm mal ein paar Restauranttipps. Du hast ja auch einen Restauranttipp. Buch geschrieben.
Ein Restaurantführer, 2 sogar, ja, mit derselben Kollegin, der Christiane Falk, mit der ich auch immerhin hinter den Kulissen von Wetten, das war übrigens, ja, als ich damals nach Baden-Baden gezogen bin, da fand ich das so langweilig, da habe ich gesagt, also wenn überhaupt, müssen wir hier essen gehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann müsste ich wissen, wohin und was taugt. Und dann haben wir das angefangen. Aber die sind leider nicht mehr aktuell, nee. Aber wenn ich Bücher schreibe, dann frage ich auch immer brav nach bei uns, darf ich das und so. Und aber klar, das ist dann meine selbstständige Arbeit, dann bin ich Autorin, das funktioniert schon. Aber ich könnte jetzt nicht Werbung machen für irgendeine Automarke oder für irgendeine Automarke moderieren. Das würde ich jetzt auch nicht wollen. Das muss man trennen. Das ist dann manchmal vielleicht schade, aber letztens hat mich einer angefragt, ob ich nicht ein Grußwort sprechen möchte, ein kleines Video drehen möchte für so und so viele Jahre irgendeine Brauerei. Dann sage ich, das schmeckt bestimmt super und warum denn nicht, ist mein erster Instinkt immer, aber dann, nee, darf ich nicht. Geht nicht.
Wieso gibt es die Restaurants nicht mehr? Sind die Bücher so alt oder
ja, das ist schon ein bisschen was her und die Restaurants, das ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Also gerade jetzt auch wegen Corona, da haben einige dann, machen dann vielleicht dicht. Nö, das ist in Baden-Baden so. Also dann sind da alte Besitzer leider in den Restaurants und die geben dann das ganze Geschäft auf und dann gibt es keine Nachfolger. Und ich sehe jetzt noch den grünen Baum vor mir, der da einfach die Türen zu hat. Oder das Stahlbad, da ist jetzt ein Italiener drin. Aber nee, die gehören dann einfach auf und dann gibt es die nicht mehr. Und dann kannst du quasi jede Auflage neu machen. Und ich muss zugeben, also wir haben dann schon auch ein bisschen zugenommen. Wir haben uns da echt durchgefuttert und das war puh.
Holm, gibt es denn dann irgendwie so ein Favorite, wo du jetzt schon weißt, oh, ich suche erstmal einen Inder oder ich suche erstmal einen Chinesen oder ich suche erstmal ganz bürgerlich?
Ich bin schon
bürgerlich.
Ein Freund der elsässischen Küche, muss ich sagen. Also fängt vom klassischen Flammkuchen an. Bis sonst, das heißt auch die Nähe zum Elsass, das habe ich als Norddeutscher, der ja in Hannover geboren ist und beim NDR in Hamburg seine ersten Gehversuche gemacht hat, aufgesogen geradezu, als ich zum ersten Mal nach Baden-Baden kam, so, das war 76, da fand ich alles großartig, das Klima, die Umgebung, die Kollegen und den Elsass. Und das hat sich dann irgendwo, auch wenn ich jetzt nach Baden-Baden fahre, weil dort viele enge Freundschaften aus der Zeit, wo ich da war, einfach noch erhalten habe, dann bin ich sozusagen sehr schnell im Elsass drüben, weil ich eben dann auch mich in Baden-Baden nicht auskenne, sondern da gibt es zwar immer wieder Tipps, auch neue Tipps. Irgendwie war ich mal mit Elmar Hörig irgendwo essen, aber ich habe vergessen, wo das war, aber es war große Klasse und deshalb vergesse ich das schnell wieder.
Ja, ich träume auch schon jetzt seit 1,5 Jahren, seit Corona, träume ich davon, wieder im Elsass einzukaufen. Schön Krevetten und so. Ja, da ist die Mayonnaise günstiger und der Senf und diese Unmengen von französischem Wein, die es da gibt im Super Ü.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, man fährt nur über die Brücke und dann hat man doch eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Irgendwie fühl ich das so zumindest.
Wie ein kleiner Urlaub.
Ja. Ich fand so noch vor dem Einführung des Euro einfach großartig, dass da auch noch die Mittelstreifen gelb waren. Das war für mich immer das typische, ach, jetzt bin ich
ja,
drüben.
Jetzt bin ich ganz woanders. Toll. Ja, und plötzlich muss man, die sprechen ja sogar auch gut Deutsch da. Da muss man ja gar nicht mal sein Schulfranzösisch rausholen.
Ja, aber ich vermisse den Front und die gelben Mittelstreifen.
Den Flammkuchen gibt's aber noch.
Ja, genau. Den gibt's aber auch in Herrsching leider. Leider nicht, sondern zum Glück, aber das ist auch was Besonderes, ja.
Den gibt's aber auch in der Tiefkühltruhe.
Ja, bei
Ach,
Rewe.
Nicht dasselbe.
Also bevor ihr jetzt noch weiter ins Essen abschweift,
ja. Darf
Christina jetzt das machen, was sie ja woanders nicht machen darf.
Ich habe ein Buch geschrieben.
Genau. Und die Restaurantführer, die sind Asbach. Das Buch ist ganz neu. Achtung, Holm, wenn ich sage, du als alter Spielepapst, vollende bitte Stadt, Land, was kommt dann?
Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet, auch auf Szene sozusagen, aber jetzt fällt es mir dummerweise nicht ein. Es gibt ja zwei Bücher, Stadt, Land und jedes Mal mit einem anderen dritten Wort.
Richtig.
Natürlich kenne ich Stadt, Land, Fluss, aber sie hat das natürlich genommen, um ihre Bücher zu schreiben und hat beim ersten Buch ein anderes Stadtwort, Stadtfluss und beim zweiten Buch nochmal ein anderes genommen.
Ja, kleiner Tipp, es ist ein Frauenbuch. Es geht um Freundinnen und es geht um... Mann, natürlich.
Oh Mann, Stadtland Mann.
Auf jeden Fall alles besser als Stadtland. Das gibt's ja auch noch von einer großen Boulevardzeitung als Websendung. Lasst uns da nicht drüber reden, Christina. Erzähl uns lieber von Stadtland Mann und vor allem, wie du drauf gekommen bist, jetzt einen Roman zu schreiben.
Ja.
Wie viel Wahres drin steckt und wie viele Männer?
Wie viele Männer drin stecken? Ja, ach, ein paar Männer sind da drin, die netten und die nicht so netten. Nee, das hat angefangen einfach, ich bin ja auch als Reporterin unterwegs, also Promi-Reporterin natürlich, aber ich habe auch immer schon die Geschichten gemacht, die mich persönlich interessieren. Und da hatte ich mal gelesen, dass der Verlag Bastei Lübbe in Köln, dass die so Kurse angeboten haben. Wie schreibe ich den lustigen Frauenroman? Wie schreibe ich einen Krimi? Und da dachte ich, boah, das ist ein Kursus, den würde ich auch selbst gerne mitmachen, der interessiert mich. Ach, da mache ich einen Radiobericht drüber, dann kostet es auch nichts. Und genauso habe ich es gemacht, habe ich mich da angemeldet und gesagt, ich möchte gern drüber berichten, habe ich auch gemacht und habe dann auch ein paar Seiten eingereicht, habe einfach mal losgeschrieben und ich habe ein paar Freundinnen in Berlin, die mir immer ihre Männergeschichten erzählt haben, also die machen so Online-Dating und dann treffen sie die Kerle und da habe ich die abstrusesten Geschichten gehört und da habe ich immer gesagt zu denen, Mensch, das muss man alles mal aufschreiben. Und dann habe ich das alles so in dieses Buch verwurschtelt in die ersten Seiten und habe dann auch gedacht, als es dann hieß, jetzt schreib doch mal weiter, da dachte ich, das kann ich als Journalistin doch gar nicht. Ich kann ja nur schreiben, was wirklich stimmt. Aber davon löst man sich dann. Ja, und dann war dann sehr lustig bei diesem Kursus. Der ging über ein ganzes Wochenende. Und dann saß auf der einen Seite saßen so vielleicht eine 20-Jährige, die sagte, ach, ich habe schon ein Buch veröffentlicht. Und ich dachte, was? Du hast schon ein Buch veröffentlicht? Boah, ich bin total neidisch. Und auf der anderen Seite saß eine Frau, die sagte, ja, ich bin jetzt schon bei Buch 3, mit meiner Tochter zusammen mache ich Fantasy. Und ich dachte, was, schon 3 Bücher Fantasy, Igitt Fantasy? Und irgendwann rief mich diese Fantasy-Frau an und sagte, du wolltest doch immer den lustigen Frauenroman schreiben. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht, ich bin Literaturagentin, schreib doch mal weiter. Ich dachte so, huch, was? Ja, okay, kann ich gar nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Dann hatte ich so 70 Seiten geschrieben, dann hat sie das rumgereicht und kam dann irgendwann zurück und sagte, die schlechte Nachricht ist, es will keiner haben außer einem Verlag und die gute Nachricht ist, die wollen gleich noch eine Fortsetzung haben. Ja, und dann kam Corona und dann hatte ich Gott sei Dank so ein bisschen Muße, das dann auch wirklich zu machen und musste jetzt wirklich hoppla hopp da meine Frauengeschichte fertig schreiben und wusste gar nicht, ob ich das kann. Das ist jetzt mein erster Roman und dann gleich noch eine Fortsetzung hinten dran. Aber das habe ich zack, zack hintereinander weggemacht. Es hat funktioniert und das erste Buch ist jetzt raus und das zweite kommt im November raus.
Worum geht die Geschichte, also der Plot?
Ja, ganz grob, es sind zwei Freundinnen. Die eine heißt Ina, die ist so ein bisschen tollpatschig, auch mit den Männern. die hat zwei Pfirsichköpfchen, zwei Vögel. Da hat mir nämlich damals die Lektorin im Kursus gesagt, Tiere gehen immer, Tiere sind immer gut in den Geschichten. Und die andere, die ist so ein bisschen flotter, das ist Natalie, die arbeitet bei so einem Hochglanzmagazin in Berlin. Diese Ina, die ist bei der Zahnarztzeitschrift und die hat gerade Schluss gemacht mit ihrem Freund, das war nix. Und jetzt sucht also die andere Freundin für sie einen Mann. Und da lernen sie also den ganz Braven kennen, da lernen sie so den Wilden kennen und das Ganze verlagert sich dann in den Schwarzwald. Ich hatte Sasbachwalden im Kopf, den schönen Ort, und war dann da auch mal und habe da auch wirklich einiges einfließen lassen. Da gibt's ja abstruse Dinge, da gibt's die Schnapsbrunnen, da gibt es Übernachten im Weinfass und all solche Sachen habe ich da alles schön untergebracht. Und da habe ich festgestellt, dass Badisch, habe auch so ein bisschen Dialekt reingebracht, Badisch, Schwäbisch. Und mein großer Anspruch war immer, ich möchte mal einen Liebesroman schreiben oder einen Frauenroman oder wie man die jetzt nennt, aber unterhaltsam. Also ich lese auch selber gerne lustige Geschichten, aber nicht kitschig. Es gibt so viele Frauenliebesromane, die vor Kitsch triefen, wie ich finde. Und genau das wollte ich verhindern. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Also viele finden es wirklich unterhaltsam bislang. Es gibt auch Menschen, die suchen halt so was Verschmustes. Das ist es dann vielleicht nicht. Die sind dann enttäuscht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Erfahrung, sein erstes Buch rausbringen und dann auch mit den Lesern leben.
Ihr müsst keine Kurse belegen. Sprenger spricht Books and Sports, da gibt's diese Tipps alle. In der Silberausgabe erinnere ich mich, Bestsellerautorin Romy Völk hat nämlich auch erzählt von Tieren. Und eins darfst du aber nicht machen mit Tieren im Buch. Jürgen, rate mal was.
Mit Tieren im Buch, was darf er dann? Darf sie dann
töten.
Machen? Töten. Sehr gut.
Bist du das schon gelernt, Christina?
Und die ja. Frau, die,
schnell gelernt.
Die Frau war schneller. Was war das nochmal? Pfirsich? Ich hatte natürlich direkt...
Pfirsichköpfchen. Ja, in Wirklichkeit hat meine Freundin in Berlin, die hat Nymphensittiche, die ganz fürchterlich schreien und brüllen. Und ich wollte es irgendwie netter machen. Und dann kam ich auf diese Pfirsichköpfchen, die ja auch wirklich die Vögel der Liebe heißen. Die sind total bunt und knuffig. Und das dachte ich, das passt doch super. Und die sind einfach schöner anzusehen und machen sich auch auf dem Cover gut.
Holm, so wie die uns hier zuquatscht, die könnte doch das Hörbuch selber einsprechen, oder? Die Christine.
Das hat sie doch wahrscheinlich auch vor, oder? Natürlich.
Ja, ich arbeite an der Verfilmung natürlich.
Ja, das ist noch besser. Ja,
ich habe schon das leerstehende Gasthaus in Sasbachwalden vor Augen. Ja, das wäre schön, ja. Naja, gucken wir mal. Jetzt muss es erstmal ein paar Leuten gefallen und ja, dann geht's weiter.
Wie ist das da? Das würde ich gerne auch nochmal wissen, wenn du dann guckst bei Amazon zwischenzeitlich, als wir den ersten Kontakt hatten, gab es das Buch dann tatsächlich auch mal für 2,99. Das hast du jetzt ganz öfter, dass da irgendwelche Einführungspreise gibt. Danach geht's dann hoch. Wirst du da als Autorin gefragt oder machen die das einfach? Profitierst du davon oder?
Es ist sogar für Kindle Unlimited Leser sogar umsonst, also beziehungsweise im Preis dann mit inbegriffen. Das wurde ich gefragt, ob sie mich in dieses Programm aufnehmen sollen. Dafür gibt's dann auch dafür gibt's Geld. Und das weiß ich jetzt nicht, ob sich das rechnet oder ob ich da dumm war, aber dafür machen sie ein bisschen mehr Werbung für einen. Und dann merkt man schon, dass das dann nach der Werbephase, dass das dann einfach runtergeht. Dann bist du da nicht mehr, die haben ja Kategorien, da wird man wahnsinnig. Also ich war die Nummer 1 in Kleinstadt und Landleben. Da muss man erstmal, ne, denkt man sich, ach toll. Ist das jetzt toll oder ist das jetzt blöd? Und dann geht das runter und dann bist du irgendwann nur noch die Nummer 248 in Belletristik. Und das Ganze ist ja vor allen Dingen digital. Bei Amazon läuft ja alles digital und da geht es nur um Downloads und wer hat wie viele Seiten gelesen. Das wird alles mit einberechnet. Und das sind ja wirklich Printexemplare. Das sind jetzt die wenigsten bisher gewesen. Es gibt schon dann auch Kunden, die gehen wirklich in ihre Buchhandlung und ich lerne das ganze Buchsystem auch erst kennen, muss ich sagen. Und die gehen in die Buchhandlung und bestellen über ihre Buchhandlung dann das Buch. Das funktioniert auch, aber ist natürlich irgendwie mühsam und Amazon druckt es dann auch ganz einfach. Aber das ist auch, das musste ich lernen und ich bin jetzt vielleicht auch froh, dass der nächste Verlag, für den ich was schreibe, auch ein richtiger Verlag ist. Dann liegt das Buch hoffentlich in der Buchhandlung aus und das ist dann ein ganz anderer Zugang. Bei Amazon kann auch jeder, ich wache dann morgens auf die ersten Tage und guck sofort, oh Gott, hat jemand eine schlechte Kritik geschrieben? Und dann sagt einer, geht so. Und dann bin ich erstmal, oh Gott. was mache ich denn jetzt? Und dann am Abend war wieder eine nette Kritik drin. Dann ist der Tag wieder gerettet. Aber damit muss man dann auch fertig werden. Und ich habe mal mit einem Bestseller-Autor ihn gefragt, wie machen Sie das? Und er meint, ich lese die ganzen Kritiken einfach nicht. Die wissen auch nicht, wie viel sie verkauft haben. Ich kann das sekündlich abrufen. Das macht einen nur wahnsinnig.
Ah, da kann ich jetzt ja nochmal schnell den nächsten Hinweis machen. Und zwar war es im Fronleichnam-Special. Arno Strobel und Andreas Winkelmann, zwei der nun, die immer ganz, ganz oben stehen. Und Strobel hat den schönen Satz gesagt, ich lese 1-Sterne-Kritiken lese ich nicht und 5-Sterne-Kritiken lese ich auch nicht. Ich lese die 3 Sterne, weil da steht dann oftmals auch was Konstruktives drin. Holm, okay. Wie bist du mit Kritiken früher umgegangen?
Also bei mir war es eher die Aufgabe, den Thomas, vor allem, also Frank und Thomas konnten schlecht mit Kritiken umgehen. Frank war dann noch ein Stück souveräner als der Thomas, der am liebsten jeden einzelnen Leserbrief, der hört zu, beantwortet hätte. Und aus dem Grund haben wir versucht, ihn vor diesen Kritiken zu schützen. Also heute zu Zeiten von Shitstorms und so weiter, da wäre mir das nicht gelungen. Damals gab es aber sogenannte Zuschauerprotokolle, das heißt unzufriedene Zuschauer riefen einfach beim ZDF an und wollten sofort den Thomas Gottschalk sprechen. Und dann haben die tapfer gesagt, es geht im Moment leider nicht, der ist auf der Bühne, aber um was geht es denn? Können wir was ausrichten? Und dann haben sie die armen Telefonistinnen da wirklich befeuert, ob es nun an der Kleidung lag oder er hätte mal wieder dies hier gesagt oder jemand angefasst. Und das ist leider immer so, bemüßigt zu reagieren, fühlen sich die Unzufriedenen. Die Seltenen, die auch was Gutes zu sagen hätten, greifen zum Hörer oder zum Stift, sondern nur die Unzufriedenen, die hört man dann leider. Und dann gab es immer dann sogenannte Zuschauerprotokollen, die waren 4, 5 DIN A4 Seiten eng beschriftet und die wollte der Thomas immer gleich lesen. Und da habe ich gesagt, die sind tabu, die kommen in den Giftschrank und die liest du auch nicht mehr. Das kommt gar nicht in Frage, weil der war dann so aufgewühlt, was man gar nicht annimmt. Dann denkt der, wäre da souveräner umgegangen, ist er aber bis heute nicht. Ihn nimmt Kritik mit, schwer mit.
Ja, man macht sich einfach ein Stück nackig, ne? Entschuldigung.
Das ist so. Das ist auch so bei, ganz oft bei Musikkünstlern, die auf der Bühne stehen, hast einen Saal, der voll ist mit 2, 4, 5, 10.000 Leuten und dann steht einer in der ersten Reihe und guckt nur so, guckt dich an und denkt, oh. Und genau der wird die die ganze Zeit fixiert und kommt der Künstler von der Bühne. Was ist hier los? Hast du das gesehen? Der hat die ganze Zeit nur geguckt, hat nicht mitgeklatscht. Und die anderen? Ja, die anderen, das ist ja normal.
Ja, richtig, genau.
Wie baust du die dann auf?
Naja, dann spricht man mit denen und dann dauert es auch meistens ein Viertelstündchen. Und dann kühlt das ab und dann kommen sie alle und sagen, Mensch, das war ein tolles Konzert und dann wird das schnell vergessen. Aber es ist im ersten Moment immer, also das habe ich so oft erlebt, dass sie sagen, dritte Reihe, da stand einer, der hat mich nur angeguckt. Der hat gedacht, was macht der hier? Der wollte gar nicht zu mir. Wahrscheinlich hat seine Frau mitgenommen und jetzt versaut er mir die Laune. Und
das kann ich auch nochmal von Thomas was erzählen. Der sozusagen, er war ja, jeder weiß es, auch dieses Umfeld seiner neuen Lebensgefährtin, aber die lange Zeit mit der Thea zusammen, die auch zu unseren engsten Freunden des Kreises natürlich zählten. Und nach jeder Wetten-Das-Sendung, also die Thea war kaum mit dabei bei den Live-Sendungen, aber dann das erste, was der Thomas eben dann tat nach der Live-Sendung, in seine Garderobe die Thea anzurufen, so im Sinne, wie war ich? Und dann hat die Thea fast immer gesagt, wie was meinst du? Ja, es war doch jetzt gerade die Sendung. Ach, das habe ich ja völlig vergessen, dass du Sendung hattest. Nee, und der Hund zahnt sozusagen. Da waren andere Dinge. Der Thea völlig wichtiger, als jetzt, dass der Thomas auf Sendung war. Das hat den Thomas auch gewurmt und so. Das ist typisch Thea. Du wusstest wieder nicht, dass ich heute wetten lasse.
So bleibt man auf dem Boden aber auch, ne?
Ja, genau. Aber es ist auch manchmal so, die Situation, gerade für uns als Berater, Manager, die dann hinter der Bühne stehen, wir gucken das Konzert ja nur mit ganz anderen Augen und geben dem Künstler dann nach dem Konzert oftmals ein Feedback, auch in der ersten Moment, weil man dann denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann vergesse ich es gleich wieder. Und dann kommt der Künstler von der Bühne und 10.000 Leute stehen da und feiern. Ich rede jetzt nicht von dem einen, der nicht mitgefeiert hat, aber feiern den Künstler ab, Zugabe und Zugabe. Und dann stehst du da, aber weißt du, die eine Moderation, da hättest du das und das und dann da kommt man ganz schnell in so einen Konflikt hinein, den man dann manchmal wirklich irgendwie noch Monate später noch vorgehalten bekommt, was ich aber auch gut nachvollziehen kann.
Beim Frank zum Beispiel war es wieder was anderes, der Stress. Der hat alle befragt, von der Putzfrau bis zum Taxifahrer sozusagen. Ne? Da war unser Urteil war denen nicht richtig genug, sozusagen. Auch sozusagen fast typisch. Naja, die müssen ja so reden. Die müssen mich ja. Und dann hat er wirklich die alle befragt, wo er einkaufen war, die Taxifahrer. Und leider auch im Vorfeld, wenn wir irgendwelche Gäste eingeladen haben. Das musste erst sozusagen durch den großen Kreis der Taxifahrer und Frauen und Lebensmittelhändlern, das musste abgewunken werden. Und dann kam Frank, doch, der scheint in Ordnung zu sein, lad den mal ein. Ja.
Oh je.
Aber wisst ihr was, Jürgen hat gleich den ultimativen Tipp für Thomas Gottschalk und für alle anderen. Du kannst die unliebsamen Kritiker auch einfach umbringen. Und zwar so, dass es keiner merkt.
Ah, du redest von meinem Buchtipp.
Christina Hortenbach hat den ein oder anderen Promi erlebt, dem sie am liebsten an die Gurgel gegangen wäre. Holm Dressler hat uns erzählt, wie die dann alle verschwunden sind. Und Jürgen Evers erzählt uns jetzt, wie man die einfach auch anders beseitigen kann.
Genau, einfach umbringen. Ich spreche von meinem Tipp des Buches von Carsten Düss. Schreibt sich D-U-S-S-E, also französische Aussprache wohl eher. Und der hat ein Erstlingswerk, das hieß Achtsam Morden. Da gibt es mittlerweile 3 Teile von. 2 davon habe ich gelesen und bin hellauf begeistert. Dazu muss man vielleicht erklären, dass ich Carsten vor ungefähr 10 Jahren mal kennengelernt habe, weil wir einen gemeinsamen Bekanntenkreis hatten. Und seinerzeit war er noch nicht Buchautor, sondern er war damals schon Rechtsanwalt und tingelte durch so einige Gerichtsserien in den privaten Sendern und war aber dann später auch wohl Mitautor bei Lady Kracher von Anke Engelke. Damit auch ausgezeichnet mit mehreren Preisen, Comedypreisen und so weiter und so fort. Und durch Zufall bin ich letztens irgendwann, glaube ich, durch dich, Christian, an ihn gekommen und habe da mal das Buch mir gekauft. Das heißt, erstes Werk heißt Achtsam Morden. Und da geht es um einen Rechtsanwalt, Björn Diemel, der in einer großen Kanzlei arbeitet und neben den ganz seriösen Klienten, Mandanten, auch so den einen oder anderen etwas dubiosen Kollegen dazwischen hat. Und einer von denen geht ihm dann irgendwann so dermaßen ans Leder und sagt, pass mal auf, du bist dafür verantwortlich, ich habe da Mist gebaut und guck zu, wie du mich da rauskriegst. Und dann kommt er in so eine Spirale hinein und seine Frau schickt ihn dann zu einem Kurs und sagt, du musst mal lernen, achtsam zu sein. Und daraus entwickelt sich eine sehr spannende, lustige Geschichte, die ich also verschlungen habe wie sonst was und wie gesagt den zweiten Teil sofort hinterher und jetzt kam gerade der dritte Teil raus und mehr will ich auch eigentlich gar nicht verraten. Sehr, sehr lustige Geschichten.
Es ist Weltklasse, aber dann weiß ich ja jetzt endlich, wie ich den bei Books and Sports reinkriege, wenn du den kennst. Also Achtsam Morden hieß das erste, das zweite dann Achtsam Morden am Rande der Welt.
Genau.
Und das erste Buch hat er auch nicht selber eingesprochen. Also nein. Das hat natürlich, da hast du gedacht, Mensch, die Stimme passte natürlich perfekt dazu, die es eingesprochen hat. Ja. Na, über wen reden wir? Wisst ihr es? Habt ihr es gehört?
Nee.
Matthias Matschke, großartig.
Ah.
Professor T. Weltklasse. Und dann war ich beim zweiten Buch, ich mische ja immer zwischen Hören und Lesen, und habe dann gedacht, boah, das ist aber schwer, weil er selber gelesen hat dann. Aber nach 5 Minuten war Matschke weg und ich war wieder mitten, auch beim Hören, mitten im besten, ja, spricht er sich Düss aus?
Düss, Carsten Düss,
War wieder im besten Düss und oftmals hast du es ja so, dass der erste Band richtig, richtig mitreißt und dass du beim zweiten dann denkst, boah, nee, brauchst du nicht, aber der zweite hat mich auch gepackt, der dritte steht noch im Regal, hast du den schon angefangen?
Den habe ich noch nicht angefangen, das wollte ich mir jetzt mal am Wochenende, den nächsten Tag mal antun, wirklich gut.
Ich, Ich weiß auch aus gut unterrichteter Quelle, dass jetzt Autoren gesucht werden, die so Ähnliches schreiben können, weil der so gut ankommt, weil der so der Renner ist mit seinen Büchern. Aber ich habe es auch noch liegen, ich habe es auch noch nicht gelesen.
Ah, du kennst ihn auch.
Aber das Gleiche ist ja entstanden mit Dupin. Das war ja so der erste, Jean-Luc Banalek, der auch lange Zeit unter geschlossenem Pseudonym geschrieben hat. Das war so der erste, der mit diesen Urlaubskrimis um die Ecke kam. Und dann haben ja auch ganz viele plötzlich, gibt's den Kreta-Krimi, den Malle-Krimi und was weiß ich was alles.
Ja.
Ach, und das ist wirklich dann so, dass jetzt die Verlage, haben sie dich angeschrieben und gesagt, schreib doch mal.
Nicht mich, aber so Cozy Crimes, klar, die sind ja sowieso beliebt. Also ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, ein Cozy Crime im Gartenmilieu zu schreiben. Da denkt man erstmal, was habt ihr nicht mit Garten zu tun? Aber ja, das war so eine Aufgabe.
Ist der Gärtner sozusagen.
Richtig. Bei mir ist es jetzt die Gärtnerin, die Ermittlerin, aber ich habe einfach mal drauf losgeschrieben und andere haben sich da auch für beworben und dann wollten die aber meins haben. Und jetzt habe ich den Kladderadatsch, jetzt muss ich mir noch ein Krimi ausdenken, was ich überhaupt nicht kann. Aber klar, das ist ein knallhartes Geschäft, Verlagsbranche, das merke ich jetzt auch. Also die gucken halt einfach nur nach Zahlen. Ich musste mir halt auch für mein erstes Buch, da heiße ich ja Nina Bach, da war also, das wollte gar nicht der Verlag haben, sondern das wollte der nächste Verlag haben, wo ich jetzt diesen Krimi schreiben soll. Denn die haben gesagt, ja nicht, dass dein erstes Buch nicht gut ankommt, dann bist du verbrannt. Was? Um Gottes Willen. Also, dabei ist es ja ein offenes Pseudonym, also jeder kann ja sehen, wer dahinter steckt. Das ist also, ja, so ist die Verlagsbranche, es zählt das Geld, der Umsatz, wie viele Bücher werden verkauft.
Das ist aber bei den Musikkünstlern auch nicht anders. Also als den großen Erfolg jetzt von Helene Fischer zu feiern galt, da wurde direkt geguckt, welche Plattenfirma versucht denn jetzt auf gleichen Spuren die neue Helene Fischer zu finden.
Immer dann auch dasselbe, ne? Was ja total langweilig ist eigentlich.
Ja, genau.
Ja.
Aber das sind dann die Leute innerhalb des Labels, die dann sich nicht grün sind und sagen, was der kann ich auch und das ist alles Glück und dann schauen wir mal. Aber dieses Mädel ist einfach toll.
Ja, das glaube ich. Professionell, ne?
Ja.
Holm, was lief denn besser in der Show? Ich meine, damals gab es jetzt noch nicht so unbedingt die Hörbücher, aber wahrscheinlich liefen dann Plattenstars besser als jetzt Leute, die ein Buch geschrieben haben, oder?
Oh, das kann man gar nicht so sagen. Das hat ja natürlich mit dem Name-Dropping zu tun. Wen bekommen wir? Selten waren es eigentlich Buchautoren. Das muss ich einfach sagen, außer was ich vielleicht an Michael Ende, den wir in einer Show nicht in Wetten, das, aber in der sowas hatten. Also es gibt ja dann, die Autoren hatten natürlich auch immer den Ruf, dass sie die Öffentlichkeit meiden und auch nicht in irgendwelche Unterhaltungsshows gehen wollten. Aber Buchverfilmungen gab es natürlich jede Menge und da waren es natürlich die Hauptdarsteller oder die Regisseure. Letzten Endes alle Showteile waren auch letzten Endes Promotion, weil es ja letzten Endes um die Verkauf von Platten und CDs ging oder auch von großen Tourneen. Also wir haben gut gelebt, nicht nur bei Wetten, dass ich habe ja viele andere große Samstagabendshows, ob Verstehen Sie Spaß oder andere Shows ja auch produziert. Und da das war einfach, was ich vorhin schon sagte, ein Hand-in-Hand-Geschäft mit den Agenturen. Das ist auch gar nicht so, dass wir gesucht haben, wen laden wir ein, sondern uns wurden die klassisch angeboten, tatsächlich. Dann haben wir einfach Post bekommen von den Agenturen, wie wäre es mit Michael Jackson, auch den haben wir nicht gesucht, sondern der wurde uns auf die Couch gesetzt.
Okay, dann gucke ich jetzt mal schnell ins Postfach von kontakt@sprengerspricht.de, ob da jetzt 1000 Anfragen von Autoren liegen. Finde gerade noch keine. Aber jetzt
goldene Schnittmenge sind immer Promis, die schreiben. Die sind immer sehr beliebt bei den Verlagen. Ne? Also so ein H.P. Kerkeling, der jetzt gerade ein Katzenbuch rausgebracht hat, den kriegt man leider auch nicht mehr im Interview. Aber die bringen ihren Namen halt mit als Autor.
Aber ohne Flachs jetzt, also da profitiere ich halt jetzt unheimlich von Instagram oder Facebook. Du kommst jetzt an die Autoren besser ran sogar, das funktioniert besser, wenn du sie selber kontaktierst, als wenn du jetzt über den Verlag gehst.
Das stimmt. Manchmal klappt das. Manchmal sagen sie, von H.P. Kerkeling, der macht, glaube ich, nichts bei Instagram, ne? Den kriegst du so schnell nicht. Da musst du über den Verlag gehen und die sagen, nein, keine Zeit. Der hat schon beim Stern was gesagt. Schade.
Und viele reizt halt auch genau das, was Holm eben gesagt hat, was sie vielleicht nicht so wollen, von wegen Unterhaltung. Aber viele sagen dann auch, Mensch, Sport, ja, klar, über Sport oder über Fußball dann meistens, da können sie dann halt eben dann doch immer alle reden. Wir reden heute ausnahmsweise mal überhaupt nicht über Fußball, außer Holm Dressler erzählt uns jetzt nämlich in seinem Buch, das er in Arbeit hat, dass da jetzt Franz Beckenbauer und was weiß ich, was alles für Fußballer drin vorkommen.
Nein, also zunächst mal in der Tat, ich bin sozusagen weit entfernt von der Veröffentlichung. Ich habe einfach einen ganz privaten Anlass gefunden, als ich nämlich im März 1972 meine ersten Kontakte zum Fernsehen geknüpft habe. Und das ist halt im nächsten Jahr dann 50 Jahre her. Also habe ich dann zum Anlass oder nehme ich zum Anlass 50 Jahre Film, Funk und Fernsehen, wie das so schön auf Plakaten früher hieß, bekannt von Film, Funk und Fernsehen, mache ich 50 Jahre Film, Funk und Fernsehen. Ja, und das wird aber nicht ein klassisches Prosa-Buch, wo ich sozusagen eng bedruckte Geschichten erzähle. Ich erzähle Geschichten, da bin ich auch gerade bei, aber es ist eher ein großer Bildband, weil ich sozusagen seit Anfang an viel hinter den Kulissen auch alles aufgezeichnet habe, vieles, was nie gesendet wurde, viel Fotos habe, viel gesammelt habe. Ich habe ein großes Archiv im Keller mit viel Bildmaterialien, von Charlton Heston bis Michael Jackson, sag ich mal.
Ach, toll.
Aber eben auch nicht gesendetes, weil ich auch immer viel Pilotsendungen gemacht habe, die jetzt gar nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatten. Also da gibt es viel hinter den Kulissen und vor allen Dingen, weil ich auch immer gewildert habe. Ich war ja jetzt nicht nur Showregisseur oder Showproduzent, sondern ich habe auch große Filme produziert mit Nina Hoss oder mit Peter Maffay als Schauspieler in Marokko. Zärtliche Chaoten mit Gottschalk, mit Hasselhoff und Deborah Hatch Shelton. Also ist das bunte, der bunte Wahnsinn. Und da gibt es viel, viel, viel zu erzählen. Und das lasse ich jetzt einfach raus. Ich öffne meinen Giftschrank und bin in der Recherche jetzt sozusagen. Und das Ganze soll dann im nächsten Frühjahr rauskommen.
Als Bildband, das heißt, du hast damals
Bildband
auch noch
bedeutet in erster
oder?
Linie ein anderes Format als das Buch, sondern eher hochformatig, Fotopapier und großflächige Fotos und dann mein Kommentar, wenn wir Cher in Strapsen sehen, was war da los hinter der Bühne? Wieso trug die Strapse?
Dann komme ich vorbei.
War das nicht zu verhindern? Und war das nicht zu verhindern?
Und wo gibt's diese Fotos her? Ich meine, bist du dann immer mit dem Fotoapparat?
Nein, das sind natürlich
die Garderoben gelaufen.
Auch Stills. Ich habe alle, also es gibt einfach natürlich Bewegtmaterial. Eigentlich das klassische Medium, in dem ich das veröffentlichen müsste, müsste ein Bewegtbildmedium sein. Also ein Buch, was noch nicht erfunden ist, wenn ich eine Seite aufschlage und ich drücke auf die Seite und dann kommt Bewegtbild mit Ton.
Das gibt's.
Das wäre perfekt.
Das gibt so Bücher. Ich sag ja noch Kindle im Gegensatz zu Christina, die ja noch hipper ist als ich. Und
ja,
die sagt,
ich meine aber nicht im Internet, sondern kein E-Book, sondern ich meine schon eins, was man aufklappt, man sich zurückzieht und dann bin ich auf Seite 24 und drücke auf die Seite und zack, Bild und Ton kommt hinter den Kulissen. Das gibt's.
Aber das schreit doch nach Museum.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja, dass es dann schnell im Museum landet.
Nee, ein eigenes Museum aufmachen.
Ja, so Media. So
Multimedia,
genau.
Toll.
Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob das die Leute interessiert. Das ist auch nicht meine Motivation. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, einen eigenen, der auch 11 Millionen Klicks mittlerweile hat. Da puste ich ja schon alles raus. Also letztendlich ist das Buch nichts, einfach das Buch zum YouTube-Kanal sozusagen. Mhm. Aber das meine Motivation. Auch diesen YouTube-Kanal habe ich nicht monetarisiert, wie das so schön heißt. Ich verdiene nicht einen Cent daran. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie das mit dem Buch ist. Den Stress mit den Verlagen. Ich habe natürlich Kontakte geknüpft und es gibt auch nette Rückmeldungen. Ja, lassen Sie uns reden. Aber ich weiß noch nicht so wirklich sozusagen, was mich da erwartet.
Ich kenne da eine Literaturagentin.
Also recherchiere ich erstmal sammlich. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Künstleragent und Literaturagent, Jürgen? Sind die noch komplizierter?
Du Künstleragent oder Künstlermanager, wie wir uns nennen, wir kümmern uns ja quasi ganzheitlich um die Belange unserer Mandanten, Klienten, während ein Agenturklient sich, Agent sich hauptsächlich darum kümmert, dass der Autor einen passenden Buchverlag findet und dann quasi, soweit ich das weiß, aber aus dem weiteren Geschäft raus ist. Und wir machen ja noch ein bisschen mehr, wir machen ja sehr viel Promotion dazu und alles drumherum. Ich weiß jetzt nicht, es gibt wahrscheinlich auch Literaturagenten, die das auch mit abdecken, aber soweit ich das weiß, ist es einfach, sind Literaturagenten dafür da, die haben dann teilweise wirklich erschreckend viele Künstler oder Schriftsteller unter Vertrag und ja, die haben aber auch die besten Kontakte zu den jeweiligen Buchverlagen und die wissen dann auch, wer was gerade sucht und dann ist die Arbeit aber im Grunde auch erledigt, wenn die Deals quasi über den Tisch gehen.
Ja, aber da haben wir doch schon mal gute Kontakte geknüpft hier. Heute genau, weiß, dass Christina schreibt über dich.
Ja.
Im Gegenzug nimmst du ihre Literaturagentin und Jürgen, der lädt mir den Duss ein. Perfekt. Ja, ja, wunderbar.
Er hat seine Aufgaben.
Mehr geht ja nicht.
Hat sich doch schon wieder gelohnt.
Ja, hat sich schon wieder gelohnt. Genau. Holm, was verbindet dich mit Dresden?
Oh ja, Dresden, verschiedene Dinge. Mit Dresden verbinde ich natürlich den Geburtsort meiner Eltern, die 1921 beide in Dresden geboren sind, auch mit der Schreckensnacht von Dresden natürlich hautnah erlebt haben. Dann verbindet mich mit Dresden aber auch ein Ururgroßvater, der einer der berühmtesten Maler der damaligen Zeit war. Der heißt Eduard Leon Hardy. Und er war auch ein Mäzen der Stadt Dresden, hat dort viel, viel geerbt und gemacht und getan. Deshalb gibt es eine Straße nach ihm, die Eduard-Leon-Hardy-Straße. Es gibt ein Familienmuseum, was sozusagen einer Erbengemeinschaft gehört, der ich angehöre, das Leon-Hardy-Museum in der Nähe des Blauen Wunders in Dresden. Das verbinde ich damit. Ich verbinde aber auch mit Dresden eine Großcousine, die auch bekannt ist, in einer ARD-Soap mitspielt. Das ist die Antje Hagen, das ist meine Cousine, die dort so eine der führenden Rollen in der wie heißt sie, die ARD, die Goldene
Rote
Rose,
Rosen?
Weiß nicht.
Ja, Rote Rosen.
Ja,
Rote
genau. Rosen. Ja.
In Lüneburg.
Und so verbinden, und ich war oft natürlich in Dresden und sollte auch dort mal die Zwingerfestspiele produzieren mit dem Dieter Wedel. Und also deshalb verbinde ich mich mit Dresden viel. Nicht zuletzt auch dann, weil ich dann in Leipzig in der Nähe ja mal Riverboat produziert habe. Aber sicherlich eben vor allen Dingen der Ururgroßvater Eduard Leon Hardy, der Maler des Waldes hieß der hat Bilder gemalt, die sind 5 Meter hoch gewesen, so 3 Meter breit. Ne? Also richtig diese Monsterwerke. Und
wie viel hat er denn geschafft in seinem Leben?
Ja, doch, eine ganze Menge. Die sind in diesem Museum ausgestellt, natürlich. Und die kann man auch im Internet recherchieren. Mhm. War eben ein Mäzen. Und dieses Eduard oder das Leon Hardy Museum dient heute als Kulturstätte für Nachwuchsmaler, aber auch Nachwuchsautoren. Dort finden viele künstlerische Begegnungen statt, unterschiedlicher Art. Und die kriegen dort freie Getränke und so weiter, alles noch im Nachlass meines Urgroßvaters, damit dort in Dresden ein Mittelpunkt für Kreativität entsteht.
Oh, wenn ihr jetzt gedacht habt, Mensch, super. Und genau deshalb hat er das Buch gelesen. Nee, das Buch habe ich schon vorher gelesen. Aber wir reden über Ingo Schulze. Das ist ein hochgepriesener und preisgekrönter Autor aus Dresden. Und der hat Die rechtschaffenen Mörder geschrieben. Der Protagonist als Jugendlicher, kurz nach der Geburt von seiner Mutter, hat er ohne Ende Bücher vererbt bekommen und will sich dann einen großen Berufswunsch erfüllen. Leser. Also, ne? Leser vom Beruf. Finde das schön. Den Beruf gibt es ja nicht so richtig, leider. Und dann,
den Vorleser gab es als
Vorleser. Ja. Der macht auf jeden Fall dann nach der Schule, macht er dann eine Ausbildung und denkt, Mensch, wenn es so eine Art Leser, professionelle Leser, dann sind
heute
wir
nennt man das Lektoren.
Genau, dann sind wir nämlich schon wieder bei Lektoren und dann macht Norbert später das, was seine Mutter ursprünglich vorhatte. Der macht einen Buchladen auf. Nicht irgendeinen, sondern ein ganz tolles Antiquariat mit wahren Schätzen. Die hat er alle auch noch selber gelesen. Klar, wenn du Leser werden willst, dann musst du ja viel lesen. Bei dem trifft sich dann auch die Haute-Volée der Stadt. Viele suchen in seinem Glanz dann auch zu leuchten, ob das jetzt Autoren sind, Professoren und so weiter. Der wird letztlich dann Prinz Vogelfrei genannt. Achtung, jetzt wird's wirklich dann hochliterarisch, nach dem Gedichtszirkel, nämlich von Friedrich Wilhelm Nietzsche. Und da passiert dann so einiges. Also Hochzeit, Vaterschaft, Verhältnisse, Überwerfungen, all das findet tatsächlich in der Endzeit der DDR statt. Das bedeutet dann auch, dass die Wende diesen Paulini total überrascht und total erwischt. Das wird aus der Ich-Perspektive erzählt, zumindest im ersten Teil. 320 Seiten dick ist das Buch. Also der erste Teil, den erzählt er. Im zweiten Teil wird dann klar, um wen es da eigentlich geht. Da wird dann nicht nur das Geheimnis gegründet, sondern da erzählt dann auch aus seiner Sicht, was jetzt alles so passiert ist. So, und den dritten Teil, den liest dann eine Frau. Und auch hier führen dann die Rückschlüsse, die du bis dato alle gezogen hast, die werden alle auf den Kopf gestellt. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert, ist sicherlich auch keine ganz leichte Kost, aber es ist ein fantastisches Stück Zeitgeschichte und ein Buch, wie ich finde, das in jeden Lehrplan gehört und ein Buch, das wirklich wichtig ist und von dem viel, viel bleibt. Also ein Buch, was heute irgendwie auch dann in die Runde passt, die rechtschaffenen Mörder. Also es geht dann auch letztlich darum, wie er dann mehr oder weniger nach rechts abrutscht und. Ganz, ganz spannend und ich bin mir sicher, Holm, dich habe ich damit jetzt gepackt.
Ja, interessiert. Klingt gut. Rechtschaffen auf alle Fälle. Mörder. Muss ja, Mörder arbeitet hier noch dran.
Ja, muss Christina ja auch dran arbeiten.
Ja. Es ist gar nicht so einfach, kann ich sagen. Ja.
Cozy Crime. Und Jürgen greift jetzt eher zum dritten Düs.
Zum dritten Düs, genau.
Dann darf ich mich bei euch bedanken für die super unterhaltsame Runde.
Sehr gerne.
Holm, es war mir ein Fest.
Okay, gut. Alles klar. Und wir sehen uns im nächsten Jahr, hören wir uns wieder, wenn ich sozusagen die Promotion machen möchte für mein Buch.
Sehr, sehr gerne.
Alles nur Show oder was wird das heißen?
Schöner Titel, Christina.
Ja, dann ist mein Krimi auch fertig.
Wie heißt Groß? Der?
Der hat also bisher, oh Gott, darf ich das schon verraten? Ich verrate es einfach. Mein Arbeitstitel ist Tod unter der Blutbuche.
Boah. Tod unter der Blutbuche.
Dann holen wir schon mal den Spaten raus. Dann holen wir schon mal den Spaten.
Genau, der wird gebraucht.
Ist nicht Tod unter der Trauerweide besser?
Ach, vielleicht
jetzt. Das ist der zweite Teil.
Gute Idee.
Ja, jetzt kommt noch ein letztes Mal, kommt noch mal so ein Querverweis. Ausgabe 24 war es, glaube ich. Da hatten wir Ralf Langroth, den Autor von Adenauers Akte. Und da haben wir lange drüber gesprochen, wie Titel gefunden werden. Also jetzt auch bei Buchtiteln. Ich meine, Holm, da bist du natürlich soweit zum Thema Verabschiedung hier. Ich bin wie Gottschalk jetzt. Da bist du natürlich bei Buchtiteln, na sowas, Wetten, das und so weiter. Warst du da irgendwo involviert oder
ja,
Telespiele?
Ja, natürlich. Also das war aber auch ähnlich, als wir na sowas den großen Erfolg hatten, war natürlich das mit Jauch, dann hieß das na siehste. Und dann habe ich es mit Dieter Mohr mit einer Also noch versucht. Also wir haben sozusagen da auch nichts ausgelassen. Und bei Wetten, das, da wollte ich dann mit Frank viel später auch eine große Show machen, sozusagen die Wetten, das Aspekte hatte. Wir wollten aber nur Bagger einladen oder nur große Kräne. Und dann haben wir das den Arbeitstitel Alles was genannt. Alles was Bagger können, alles was Kräne können, alles was Tiere können. Und da haben wir uns die große Samstagabendshow schon eingeredet, dass das die Nachfolge von Wetten, das wird alles was.
So, und die längste Überziehung bei Gottschalk, die schaffen wir jetzt nicht. Nochmal Dankeschön, Jürgen Ebers. Vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Christina, viel Erfolg und Tod unter der Trauer. Weil ich versuche ja immer auch bei den Bestseller-Autoren. Ich sage, Mensch, behaupt mich doch mal da irgendwie so ein toter Podcaster, der da irgendwo rumliegt. Reicht mir ja schon.
Auch eine Idee, ja.
Stimmt.
Ich denke drüber nach.
Und wenn ich es in Cozy Crime schaffe. Mensch, schon fast hätte ich es vergessen. Nächste Woche. Special. Sommer-Special. Es geht nach Pellworm mit Katja Lund. Dann einmal um die ganze Welt auf dem Segelschiff und Ronald Reng, einer der renommiertesten Sportbuchautoren. Freue ich mich drauf. Ihr Lieben, Dankeschön.
Und gerne.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.